Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lawpreneur. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ja, wenn du heute nicht nur zuhörst, sondern auch zusiehst, dann merkst du, ich sitze mal wieder alleine auf der Couch und es gibt eine weitere Solo-Folge. Ich habe mich jetzt zugegeben, ein Zeitel davor gedrückt, alleine wieder eine Folge aufzunehmen, weil wie du dir vorstellen kannst, ist es um einiges einfacher, einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin zu haben und einfach nur Fragen zu stellen. Ja, dementsprechend habe ich das ein bisschen rausgezögert, aber ich komme ja immer euren Wünschen nach und ich habe viele Nachrichten bekommen von euch, wo ihr mich gebeten habt, doch endlich wieder mal so Sarah-Insights zu teilen und auch ein bisschen über Business-Strategien und Kanzlei-Insights und so weiter zu sprechen. Und deswegen habe ich gedacht, na gut, wenn ihr das wollt, dann mache ich das natürlich wieder. Und so ein Streber, wie ich halt bin, machen wir halt gleich eine Reihe draus. Ja, weil wenn ich mich dann hinsetze und diese ganzen Sachen zusammenschreibe und den Markt wieder beobachte und mir Notizen aus allen möglichen Meetings aufschreibe, dann kommt da so viel zusammen, dass ich das wiederum nicht in eine Folge verpacken kann. Und dementsprechend habe ich jetzt wieder die Büchse der Pandora geöffnet und habe jetzt irgendwie gleich, ja, Ich will mich nicht festlegen, ich will jetzt keine Zahl sagen, weil sonst heißt es, okay, du hast versprochen, dass es 5 Folgen sind und dann sind es aber nur 4 und dann habe ich wieder einen Blödsinn geredet. Deswegen sage ich es jetzt nicht, aber jedenfalls gibt es mehrere Folgen. Und ja, das Thema, der große Überbegriff ist Business Development, was auch immer alle darunter verstehen. Ich verstehe sehr, sehr viel darunter und einen sehr weiten Bereich, aber das wirst du in der Folge jetzt hören und auch in den nächsten Folgen. Aber zu Beginn, bevor wir jetzt starten und ich mein Hirn richtig zum Arbeiten bringen muss, kurz noch ein Funfact oder kurz noch was Lustiges, was wir nicht stehen lassen können. Die Rankings-Season hat wieder begonnen. Die Rankings sind draußen. Und wie lustig ist es bitte? Ich habe sogar ein Posting dazu letzte Woche am Freitag gepostet. Vielleicht haben es einige von euch gesehen. Man merkt so richtig, dass irgendwie keiner mehr Lust drauf hat, für diese Rankings oder für diese Logos eigentlich, für diese Abzeichen, die man da bekommt, Geld auszugeben. Und es ist so witzig, dass man wirklich so querbeet, also von Kleinkanzlei bis zu Großkanzleien sieht, dass sie sich irgendwie selber dieses Chambers oder Legal 500 Logo dann nachbauen und das so irgendwie umgehen, dass sie diese Fee zahlen müssen. Das ist einfach so herrlich. Also ich freue mich jedes Jahr auf diese Ranking Season, nicht wegen den Ergebnissen, sondern einfach nur, um mir anzuschauen, wie kreativ die Kanzleien sind, um das umgehen zu können und dieses Logo halt irgendwie so urheberrechtlich unbedenklich nachzubauen. Und so witzig. Und ich habe das eben letzte Woche am Freitag gepostet und ich glaube, dieser Post, der ist so viral gegangen, weil so viele damit relaten konnten. Ich glaube, er hat 16.000 Aufrufe gekriegt oder so nach nur 3 Tagen. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt ist. Aber auf jeden Fall witzig. Und auch hier der Disclaimer, ich judge nicht. Das ist nicht, ich mache mich nicht darüber lustig. Ich finde das sehr smart und auch mein Team, also mein Marketing-Team, das für Kanzleien arbeitet, hat sich da auch für die eine oder andere Kanzlei, die eben keine Gebühr zahlen wollte, etwas Lustiges einfallen lassen. Und ich finde, wir haben das auch sehr kreativ hingebracht. Also so kann man schon auch mal Geld sparen. In dem Sinne passt das sogar ein bisschen zur Folge. Aber worum geht's heute? Ich habe mir gedacht, wenn wir schon wieder über Business und so weiter sprechen, dann möchte ich vielleicht heute etwas ansprechen, was im Podcast eigentlich nie angesprochen wird, beziehungsweise nicht, wenn die Gäste da sind. Und zwar, man hat ja den Anschein, dass es bei allen gut rennt und dass das Business läuft und die Kanzleien super sind und alles ist toll und jedem geht's gut und bla bla bla. Und es geht nur um Skalieren und so weiter und so fort. Aber so ist es tatsächlich auch nicht. Und Ich habe das gemerkt, weil ich war jetzt vor kurzem auf einer Veranstaltung und da haben mich wundersamerweise total viele Leute gekannt und angesprochen. Also ich meine das ernst wundersamerweise, weil ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert, wie viele Leute mich wirklich von LinkedIn oder eben vom Podcast kennen. Und übrigens auch sehr faszinierend und ich schätze das total, dass die Leute einfach immer auf Anhieb total ehrlich mit mir über alles Mögliche sprechen. Und ich würde auch nie irgendwas ausplaudern, natürlich auch jetzt nicht im Podcast, wer mir was erzählt hat. Aber grundsätzlich habe ich so gemerkt, dass viele den Anschein bekommen, tatsächlich auch durch den Podcast, dass es in allen Kanzleien irgendwie so gut läuft. Und dann sagen die so, ja, bei uns läuft es nicht immer so gut oder bei uns ist gerade das und das und wir stehen vor folgenden Herausforderungen, wie auch immer. Und deswegen wollte ich irgendwie mal so als Opener auch mal sagen, es gibt sehr viele Kanzleien, bei denen nicht alles so perfekt läuft. Ich meine, gut für mich und mein Team, ne? Sonst hätte man nicht viel zu makeln. Also, na gut, okay, so darf ich es auch nicht sagen, weil wir unterstützen ja auch sehr viele Bereiche, die laufen und durch uns noch verbessert werden oder wie auch immer. Aber tatsächlich räumen wir auch hin und wieder auf und bringen einen Laden wieder zum Laufen, sagen wir mal so. Und deswegen, also vor allem, weil ich selbst ja auch immer sehr viele Business-Podcasts höre und mir irgendwo Informationen und Motivation erhole und so weiter. Und ich finde das manchmal auch total anstrengend, wenn vielleicht bei mir oder bei uns ein paar schlechte Dinge zusammenfallen, die halt einfach passieren, wenn man ein Unternehmen hat. Und dann hört man von allen Seiten nur so, ja, das rennt so gut und so skaliert man und das macht man und das sind die besten Strategien und da und dort und da. Und irgendwie kommt man dann manchmal auch irgendwie so das Kotzen, wenn man denkt so, jo, eh gut, aber ich habe gerade eine andere Situation. Von dem her auch so ein kleiner Realitätscheck an dieser Stelle, wie man das so sagt. Aber im Endeffekt, was ich sagen möchte, es ist schon so, dass aktuell meiner Meinung nach wahnsinnig viele Kanzleien strugglen. Nur unterscheiden das sich so in zwei Gruppen. Die einen, die wissen, dass sie schon strugglen, also in einigen Bereichen oder zumindest in ein, zwei Bereichen dort die Hauptprobleme haben. Und dann gibt's aber die, die eigentlich auch strugglen, aber es gar nicht wissen. Und das ist eh so das Gefährliche in den Kanzleien. Und worauf wir jetzt auch zu sprechen kommen, weil im Endeffekt kaum eine Kanzlei, also wirklich kaum, egal welche Größe, so richtig gute Daten hat oder so gute Prozesse und Daten hat, die sie abrufen können, wo sie einfach sofort sehen, okay, hier läuft etwas nicht so gut oder hier könnte es besser laufen. Also ich kenne wirklich, wirklich viele Kanzleien. Und natürlich, es gibt Kanzleien, die haben super Strukturen und die sind schon ein bisschen größer aufgebaut und haben auch für jeden Plätzchen irgendwie jemanden angestellt und so weiter. Aber trotzdem heißt das nicht, dass das so gut funktioniert. Also im Endeffekt gibt es viele Kanzleien, bei denen es grundsätzlich eh gut läuft, ja, aber sie wissen eigentlich nicht, dass es besser laufen könnte, beziehungsweise teilweise wissen sie es auch gar nicht, dass aktuell gar nicht so gut läuft. Also da an der Stelle jetzt liebe Grüße an die Claudia, die wird das jetzt gerne hören. Das hat natürlich etwas mit Controlling zu tun, mit Finanzplanung und so weiter. Aber es geht eigentlich nicht nur um finanzielle Themen, also jetzt per se ums Controlling, dass ich irgendwie sehe, ah, okay, wir haben da einen Liquiditätsengpass oder sonst irgendwas, sondern ums große Ganze. Und wenn ich mir anschaue, wenn man so ganz hart runterbricht, welche Probleme fast alle Kanzleien haben, dann ist es Problem Nummer 1, operative Ineffizienz. In Klammer des Todes. also es ist wirklich, da gibt es Abstufungen, aber ich kenne keine Kanzlei, wo man sagt, boah, die haben wirklich tolle, klar definierte Prozesse, da ist alles messbar, da weiß man genau, was gemacht wird, da wird das Personal richtig eingesetzt, jeder weiß, was er zu tun hat und wenn er irgendwas nicht mehr weiß, dann weiß er automatisch, wo er hingeht und wie alles weiterläuft. Also Prozesse, also allgemein Prozesse, das ist natürlich ein weiter Begriff. Ich komme auch nochmal darauf zu sprechen, was ich darunter beispielsweise alles verstehe, aber ich zähle vorher kurz die anderen beiden Hauptprobleme auf, die ich bei allen Kanzleien sehe, also die sie gemein haben. Es wäre dann eben auch noch, dass es keine klaren Strategien gibt. Und da spreche ich jetzt nicht von Marketingstrategien oder nicht nur von Marketingstrategien, sondern von allgemeinen Unternehmensstrategien. Also auch, wie gehe ich mit neuen Marktbedingungen um? Wie werden wir damit umgehen? Was machen wir? Was ist unsere Strategie? Oder wie machen wir das ganze Thema mit Employer Branding? Also natürlich sind das auch Marketing-Themen, aber nicht nur, sondern eben auch wirklich allgemeine Unternehmensstrategien. Auch Thema Pricing. Also da gibt es so viel, das da hineinfällt. Und ja, das fehlt einfach den meisten Kanzleien. Und man sagt, okay, ja, wir haben wirklich einen Plan für das haben wir auch eine Strategie und für das auch eine Strategie. Also so, dass sich überhaupt irgendjemand mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja, aber so richtig tippitoppi, perfekt. Also ich kenne ja auch sehr viele Leute, die sogar solche Jobs haben, die sich eigentlich nur um sowas kümmern. Aber selbst sie erzählen, dass es einfach so wahnsinnig schwierig ist, in der Kanzlei solche Strategien aufzusetzen, weil es eben so viele Leute und so viele Meinungen gibt, die sich einbringen. Und ja, also da gibt es die unterschiedlichsten Herausforderungen. Aber das ist so, wenn man es runterbricht, auch noch so ein Top-Grund oder ein Top-Grund, warum Kanzleien eigentlich nicht so gut laufen, wie sie laufen könnten. Der dritte ist fehlende Daten die falsche Bewertung dieser Daten. Was meine ich damit? Also da kommt jetzt zum Beispiel wieder das von vorhin, was ich angesprochen habe mit den Finanzdaten. Im Endeffekt, ich kenne fast keine Kanzlei, die wirklich ein befeines Controlling aufgesetzt hat, wenn man jetzt im Finanzbereich bleibt, wo man sagt, okay, ich drücke auf einen Knopf und habe irgendwie die komplette Auswertung von dem und dem Team und was das und das bedeutet. Ich meine, to be fair, es gibt solche Auswertungen, aber wenn die Auswertungen funktionieren, also wenn das System etwas ausspucken kann, dann sind einzelne Kennzahlen davon oft einfach ein kompletter Blödsinn. Also das ergibt keinen Sinn. Also da gibt's Zahlen, die stimmen einfach nicht, oder die können gar keinen Sinn ergeben. Ja, also irgendwie so Produktivität. Also das ist ja so ein Ding, da fahren ur viele Kanzleien drauf ab und ich finde es auch cool. Aber natürlich muss dieser Wert richtig gefüttert werden. Und wenn dann irgendwie bei meinem Team irgendwie steht, die haben nur 30% Produktivität, weil da halt irgendwie die Hälfte, die sie machen, nicht reingerechnet wird oder irgendwie ein komisches Berechnungsmodell dahinter liegt. Naja, dann was heißt das? Ja, also dann bringt mir diese Kennzahl halt irgendwie nichts. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele dafür. Oder wiederum, dass die Personen, die diese Auswertungen dann bekommen, das einfach völlig falsch interpretieren, beziehungsweise falsche Schlüsse daraus ziehen. Da könnte man jetzt zum Beispiel wieder so ganz lustige Kandidaten heranziehen, die halt irgendwie sagen, naja gut, wir haben zu wenig Umsatz. Dann sollte man halt einfach auch viel, viel mehr arbeiten. Dann sollten mehr billable hours da sein, ja. Und dann wird aber vergessen, dass halt der Umsatz irgendwie von oben nicht reinkommt. Also ich meine, natürlich kann man billable hours, natürlich braucht man billable hours, um den Umsatz voranzukurbeln, aber natürlich muss ich ja irgendwie mal den Umsatz in die Kanzlei spielen, damit das abgearbeitet werden kann. Also die Arbeit muss ich ja reinbekommen, damit es abgearbeitet werden kann. Und dann wiederum kann ich sagen, okay, wir brauchen mehr billable hours, irgendwie wird das verschwendet. Aber ich habe es nicht einmal in einer Kanzlei erlebt, wo man dann sitzt mit so einer Auswertung und dann sagt man, ja, es ist zu wenig Umsatz. Und ja, jeder einzelne Anwalt muss jetzt unbedingt mehr billable hours machen und im Endeffekt ist aber keine Arbeit da. Also, ist schon klar, wegen den billable hours. Aber wenn die Arbeit von oben nicht reinkommt, dann, also von keiner Arbeit wird halt, von keiner Auftragslage wird halt keine, werden keine billable hours gemacht werden können. Also, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Aber solche Themen gibt's halt immer wieder. Und was aber das Schockierendste für mich ist, ist, dass ja Kanzleien im Endeffekt immer ihre Zeit verkaufen. Also das kostbare Gut ist ja tatsächlich Zeit, ein Zeitmodell, das hier verkauft wird. Und trotzdem wird überhaupt kein Wert oder sehr wenig Wert meiner Meinung nach drauf gelegt, dass man eben effiziente Prozesse hat. Also der erste Punkt dieser operative Ineffizienz, die ich aufgezählt habe. Weil wenn man sich wirklich mal so anschaut, also oft sehe ich das erst, wenn wir mit Kanzleien zusammenarbeiten, egal in welcher Sache und bei welchem Projekt oder wie auch immer, wenn man da ein bisschen integriert ist in die Kanzlei und in die Abläufe, dann merkt man plötzlich, wie ineffizient das alles ist und wie oft irgendwo irgendwer noch mitredet und wie oft da noch irgendwas nochmal entschieden wird und wie auch immer, also wie kompliziert und unklar definiert diese Prozesse sind und da geht dann wahnsinnig viel Zeit drauf und oder besser gesagt, manchmal gibt es halt tatsächlich auch gar keine Prozesse. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Also was mir da beispielsweise einfällt, dass es gar keine Prozesse gibt, das ist immer so Onboarding-Thema bei Mitarbeitern. Das ist, ich weiß es nicht, aber das ist irgendwie so ein verfluchtes Ding in den Kanzleien. Es gibt kein gescheites Onboarding von Mitarbeitern in vielen Kanzleien oder halt so lückenhaftes oder halt gerade mal, ja gut, die ersten Sachen haben irgendwie funktioniert, aber danach, also das Onboarding ist dann auch bei denen, die es machen, oft, nicht bei allen, aber bei einigen ist es dann halt mit dem ersten Tag irgendwie abgeschlossen und für mich ist halt ein Onboarding-Prozess etwas, was über eine längere Zeit geht. Also ich kann nicht sagen, da ist der Schreibtisch, da ist der Telefon, das ist, sind deine Passwörter, da oben sitzt die IT und wenn du irgendwen Fragen hast, rufst du die an, da bin ich und dort ist deine Kollegin und da ist die Kantine oder whatever. Weiß ich nicht, und damit ist die Geschichte erledigt. Sondern da gehört ja auch dazu, okay, wie schaffe ich es, dass diese Person irgendwie schnell Anhang findet, wie schaffe ich das, die Kanzlei, die anderen Leute, die schnell kennenlernen, wie schaffe ich das eben, die bestehenden Prozesse kommuniziert werden, dass man genau weiß, okay, wer ist wo Ansprechpartner, bla bla bla. Und dass man dann ja auch in weiterer Folge immer wieder dran bleibt und nachfragt, hey, wie geht's dir jetzt? Hey, weiß ich nicht, dass man auch so, also wenn wir Onboarding Programme vorschlagen, dann ist es halt im Endeffekt immer für die erste Woche, dann, also welche To-Dos da erledigt werden müssen, dann was nach einem Monat alles nochmal abgefragt und sichergestellt werden muss und dann gibt's halt auch diese Feedback-Schleifen, so dass man sich dann halt den Monatsrhythmus irgendwie nochmal zusammensetzt mit seinem, teilweise so Buddy-Systeme gibt's ja auch in manchen Kanzleien, was ganz sinnvoll ist, dass man jetzt nicht nur den Vorgesetzten hat, kommt natürlich auf die Kanzleigröße an, ja, aber dass man nicht nur den Vorgesetzten hat, sondern eben einen Buddy sozusagen und der oder die begleitet dich halt in diesem ganzen Onboarding-Prozess über eine längere Zeit und dass man dann halt auch schon Feedback-Gespräche hat, weil das führt ja schon wieder zu einem anderen Problem. Wenn ich das halt überhaupt nicht mache, gibt es ja oft neue Teammitglieder kommen. Man weiß eigentlich nicht so richtig, ja, taugt's der oder dem oder eher nicht. Und dann völlig überraschend sind die einfach nach einem Monat oder zwei einfach wieder weg und man hat irgendwie gar nicht so richtig damit gerechnet. Und deswegen auch für sowas ist ein Prozess wichtig, damit ich eben schon sehe, ah, okay, das wird hier nichts. Also es liegt ja nicht immer nur auf der Seite von der Kanzlei, ob man die Person behalten möchte oder ob die Zusammenarbeit aufrechterhalten werden soll, sondern eben auch von der Mitarbeiterin oder vom Mitarbeiter. Und dementsprechend muss man ja das irgendwie ein bisschen abfühlen. Also man muss ja ein bisschen damit mitschauen oder ein Auge drauf haben, wie das, in welche Richtung das geht und vor allem ja dann auch, und da kommen wir, also seht ihr, das Thema, allein dieses eine Beispiel macht so viel auf. Aber auch wenn ich dann im Endeffekt dafür sorgen möchte, dass ja mein Team bestmöglich ausgelastet ist und bestmöglich ja profitabel ist, dann muss ich ja auch die Skills von den jeweiligen Personen fördern. Und ich muss ja genau wissen, ah, okay, mein Team ist so und so aufgestellt, ich habe so viele Leute, der ist gut in dem, der ist gut in dem, der ist fachlich vielleicht nicht so genau dafür, kann er gut verkaufen und so. Und diese ganzen Dinge, die brauche ich ja. Also das ist ja, da haben wir ja bei diesem Beispiel jetzt sogar den Mix zwischen Daten und operative Effizienz, weil wenn ich eben Prozesse klar definiere, dann habe ich ja einerseits die Daten und ich weiß auch, wenn die Leute das alles ausführen, wie es geplant ist, kann ich mir dadurch ja auch wieder Daten verschaffen. Also ja, das ist extrem wichtig, aber auch wenn wir schon beim Thema Onboarding sind, ganz schlimm, Mandanten-Onboarding. Also Mitarbeiter-Onboarding von mir aus, lassen wir noch einreden, das ist noch ziemlich new für Kanzleien. Ja, also, dass man sich so um Mitarbeiter kümmert und so, das ist vielleicht noch nicht so lang angesagt in Kanzleien von mir aus. Ja, aber Mandanten-Onboarding, also ich muss mich zusammenreißen, dass ich weiter schön spreche hier, aber also was da für ein Sauhaufen teilweise veranstaltet wird und wie übel das im Nachhinein für die Kanzlei ist, wenn halt schon von Anfang an die Daten von einem Mandanten nicht richtig erfasst werden. Wer auch immer, egal ob das Sekretariat dafür zuständig ist oder whoever, ja, aber es ist unnormal, wenn man sich so dann in Advokat umschaut oder in UX-Expert oder wo auch immer und einfach Daten abrufen möchte. Und das ist so wichtig. Ich meine, hallo, Mandantendaten, die brauche ich halt. Ja, also da geht es ja schon allein drum, wenn ein Schriftsatz eingebracht wird und das sind halt die ganzen Informationen vom Mandanten nicht richtig eingetragen. Das ist ja gestört. Also wenn das in einer Kanzlei nicht funktioniert, ja, das ist schlimm und es funktioniert in vielen Kanzleien nicht. Also auch hier braucht es dann eben ganz klare Anleitungen oder Anweisungen. Und natürlich, es gibt in diesen ganzen Softwareprogrammen super viele Möglichkeiten, welche Felder man ausfüllt und welche die wichtigen sind. Und manche Kanzleien arbeiten halt nicht mit jeder Datenquelle oder wie auch immer. Alles schön und gut, aber ich brauche im Endeffekt eine komplett genaue Vorlage für Sekretariatspersonal, für jeden, der irgendwie einen Akt anlegt. Ich meine, Anwälte und Anwältinnen legen ja auch Akten an. So ist es ja nicht. Und das muss halt einheitlich geschehen. Es kann nicht sein, dass der eine das so anlegt, der andere schreibt in das Feld einfach irgendwas anderes ein als den Vornamen oder wie auch immer. Und dann hat man halt einfach kein CRM-System dahinter, das man irgendwie verwerten kann. Und das Problem habe ich in so vielen Kanzleien immer wieder, egal ob es um Weihnachtskarten geht, zum Glück ist Weihnachten jetzt noch lang hin, ob es um irgendwelche irgendwelche Einbringungen geht, ob es irgendwelche Marketingmaßnahmen sind, whatever. Es ist nirgends möglich, auf den Knopf zu drücken, Mandantendaten runterzuladen und dann steht da ganz ordentlich in jeder Spalte die richtige Information. That's crazy. Und noch schlimmer wird es dann, also dann wird es ein wirtschaftlicher Totalschaden, wenn dann, so wie immer natürlich, die Partner dann Brennhase hergehen und dann sagen sie, ja, jetzt mache ich mir diese Liste selber, weil diese Liste, also das passiert halt dann natürlich, weil irgendwer muss halt diese Listen dann irgendwie machen, wenn man so eine Liste braucht. Und dann ist die totale Eskalation, weil dann sitzen natürlich mehrere Partnerinnen und Partner, dürfen wir nicht vergessen, bei welchem Stundensatz, selber da und schreiben sich dann diese Listen irgendwie zusammen. Und dann, jetzt wird's noch lustiger, dann werden diese Listen natürlich auch nur für dieses eine Geschehen, wo auch immer man diese Liste jetzt braucht. Ja, sagen wir, es ist irgendeine Aussendung oder irgendeine Einladung oder whatever. Dann sind diese Daten, also dann sind diese Listen mal erstellt worden, wo sehr viel Zeit reingeflossen ist und dann werden die halt irgendwie weggeschmissen, beziehungsweise werden die wiederum nicht wieder zurück in ein CMR-System gespielt, wo sie dann halt wenigstens fürs nächste Mal eine gute Grundlage wären. Nein, die werden dann meistens irgendwo, ja, die gehen auch irgendwo unter. Das war's dann mit ihnen. Und dann fängt das Spiel beim nächsten Event oder bei der nächsten Aussendung oder whatever, fängt dann wieder von vorne an. Das ist sehr witzig. Also das ist so ein Gang und Gäbe Problem in Kanzleien und ich weiß, dass jetzt 80% von euch, die das hören, lachen und sich einfach denken so, ja, kenne ich. Also es ist wirklich wild. und das ist eben auch ganz oft das Problem, dass also oft werden dann solche Themen ja irgendwie auf Sekretariatspersonal irgendwie geschoben und dann regt sich jeder über die auf und sie, ja, die können das nicht und wie auch immer und bla bla bla. Ja, okay, ich meine, muss man jetzt aber auch hinterfragen, habe ich jemals einen Ablauf eingeführt, habe ich jemals eine Vorlage erstellt und habe ich jemals gesagt, wie sich das wirklich gehört? Also gibt es das und wird das ignoriert und einfach nicht gemacht? Naja, dann habe ich wirklich ein Problem mit meinem Personal. Oder hat sich da halt auch nie jemand darum gekümmert, irgendwie mal so eine klare Anweisung zu schreiben, wie das zu handhaben ist? Ja, und jetzt habe ich sie in dem Beispiel schon angesprochen, dass es ganz schlimm ist, wenn Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit ihren Stundensätzen oder auch Konzipienten und Konzipientinnen, egal, einfach so administrative Aufgaben übernehmen müssen und das aber zu ihrem Stundensatz natürlich nicht, weil das ist ja dann, das kann ja nicht verrechnet werden, aber wenn man eben rechnet, dass die währenddessen arbeiten könnten und Geld verdienen könnten mit ihrem Stundensatz, dann ist das halt wirklich schlimm. Und das vergessen viele Kanzleien regelmäßig im Alltag. Und vor allem, was mir auch schon aufgefallen ist, ist diese Awareness oft nicht eindeutig kommuniziert mit den Konzipientinnen und Konzipienten. Das heißt, man hat da einfach natürlich einen Nachwuchs, der jetzt einfach noch nicht dieses wirtschaftliche Gespür hat. Und dem muss man das natürlich auch sagen, dass bestimmte Sachen, also klassisch, Konzi streitet ewig lang mit bereits lang bestehender Sekretärin, weil lang bestehende Sekretärin sich einfach weigert, irgendwas zu machen oder so, hat einfach keine Lust, es zu machen und sagt, der Konzi soll es machen. Oder irgendwelche, keine Ahnung, Gerichtswege oder was weiß ich, ja, gibt's immer die lustigsten Geschichten. Und dann fällt das halt vielleicht gar nicht auf. Also das finden dann die Partner und Partnerinnen vielleicht gar nicht raus, weil das halt irgendwie untergeht. Aber sowas darf halt nicht passieren. Das heißt, ich muss Awareness bei meiner Konzipientinnen und Konzipienten schaffen und sagen, hey, es gibt bestimmte Sachen, die dürft ihr auf gar keinen Fall machen und da verschwendet ihr viel zu viel Zeit. Das geht nicht. Also das müssen wir anders handhaben im Team und das ist overall ja genau das Thema. Im Endeffekt braucht es ganz klare Aufgabenverteilungen. Jeder muss einfach seine Aufgaben wissen und jeder im Team muss auch die Aufgaben von den anderen wissen, wenn man genau weiß, okay, ich habe gerade folgendes Problem oder folgende Sache zu erledigen, zu wem gehe ich damit und wer kümmert sich dann sofort drum. Und in vielen Kanzleien sind diese Aufgabenbereiche einfach ein bisschen verschwommen und in vielen Bereichen können sich dadurch, weil es nie ganz klar geregelt ist, viele einfach ja dann rausnehmen so, ja, na, ich mach das nicht, na, ich bin dafür nicht zuständig. Ja, wer ist denn dann? Na, wer? Ja, also das ist auch so oft einfach das Problem, so, ja gut, wenn es du nicht bist und dann ranen, ja, wer macht es dann eigentlich? Und also da wirklich diese Awareness schaffen, das ist absurd, wie viel Stunden von Juristinnen und Juristen draufgehen für irgendwelche absurden Aufgaben. Also ja, das kostet Geld. Und auch, weil es jetzt ein bisschen auf administratives Personal vielleicht geschoben wird oder weil es da gerade drum geht. Nein, ich meine damit auch zum Beispiel Partner-Meetings. Es gibt unzählige Meetings, Partner-Meetings, da sitzen dann irgendwie alle möglichen Leute drin, obwohl es komplett unnötig ist, dass die alle da drinnen sitzen und Fünfer spielen ja sowieso mit dem Handy irgendwie oder lesen parallel ihre Mails oder spielen irgendwas und machen irgendwas nicht Sinnvolles. Das heißt, sie sind weder so richtig am Arbeiten, noch sind sie richtig anwesend in diesem Partner-Meeting und jeder hat eigentlich so ein ungutes Gefühl, weil man sagt, boah, ich habe eigentlich so viel zu tun und jetzt sitze ich da und das kann ich nicht verrechnen und wie auch immer. Und deswegen ist es halt auch ganz wichtig, so Entscheidungen, also so Meetings anzusetzen, für die es auch ganz klare Prozesse und Abläufe gibt, wo es einfach eine ganz klare Agenda gibt und wo man sich auch überlegt, okay, was wird im großen Rahmen besprochen, was wird im kleineren Rahmen besprochen und dann reportet im großen Rahmen. Also über solche Sachen machen sich auch nicht so viele wirklich Gedanken und da kann man wahnsinnig viel Zeit und Geld quasi reinholen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Okay, wichtiger Punkt. Ich zitiere von meinen Notizen. Es gibt immer wieder unneidige Leute, die irgendwo reinpfuschen können und damit immensen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Das sind meine Notizen. Ihr seht jetzt, wenn ich in Besprechungen bin, fallen mir manchmal so Sachen auf und dann schreibe ich dann halt zum Beispiel sowas auf. Ja, unneidige Leute, sehr böse gesagt, aber es ist halt so. Es gibt eigenartige Entscheidungshierarchien. Die Maya hat jetzt auch gerade neben mir Platz genommen. Mein Hund, für alle, die es nicht sehen, aber vielleicht irgendwas hören. Nicht wundern. Mein Hund, ja, sie bellt schon. Na super. Die Maya hat neben mir Platz genommen. Aber es ist ja wirklich so. Es gibt so oft irgendwelche Partnerinnen oder Partner, die irgendwie gar nicht in irgendeiner Sache beteiligt sind oder sich eigentlich auch gar nicht für irgendwas interessieren oder, weiß ich nicht. Es gibt unzählige Beispiele, ja. Und dann plötzlich mischen sie sich aber irgendwo ein und stellen sich so richtig da quer und versuchen einfach alles mit jedem Mittel zu verhindern. Und das sind dann oft irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten, die da mit reinspielen. Und es ist absurd, dass sowas möglich ist. Ich denke mir das so oft, es ist absurd, dass solche Aktionen möglich sind, wenn die halt wirklich absolut sinnlos sind. Weil wenn es dann um Dinge geht, die eh klar sind oder weiß ich nicht, ja, Beispiel, ein neuer Substitut wird in die Kanzlei aufgenommen, es ist ganz fix eigentlich ausgemacht, was sich der vorstellt, damit er überhaupt kommt und wie auch immer und das jeder will den eigentlich haben und alles passt und dann kommt ein Partner daher, der eigentlich mit der Sache nichts zu tun hat, weil er aus einem anderen Team ist und dann grätscht er einfach rein und sagt einfach aus Prinzip, na, machen wir so nicht, na, den will ich nicht oder den will ich mir auch nochmal anschauen oder whatever. Also es ist so, da muss man sich vielleicht auch manchmal selbst an der Nase nehmen, aber jedenfalls muss man in der Kanzlei Entscheidungsstrukturen, finde ich, schaffen, dass nicht bei jeder Möglichkeit irgendwie jeder seinen Senf dazugeht und gibt. Und natürlich ist es ein bisschen schwierig bei so Partnerstrukturen. Aber irgendwie ist es einfach wichtig, dass man Leute auswählt. Also im Ende ist es ja dann ein Management Board. Ja. Aber im Endeffekt brauchst du halt irgendjemanden, den du ernennst und sagst halt, ja, ihr habt halt jetzt diese Aufgaben über und dann müsst ihr das halt irgendwie entscheiden und dann reportet ihr das halt und dann werden wir vielleicht nicht alle happy damit sein, aber ja, es ist entschieden. Also dieses, dass manchmal erst gar nicht entschieden werden kann, weil sich alle mit ihren Befindlichkeiten einmischen, ist einfach so eine wahnsinnige Zeitverschwendung und so ein wirklich oft wirtschaftlicher Schaden. Also habe ich einiges gesehen und sehe immer wieder einiges. Das ist so etwas, das muss man sich einfach wirklich anschauen. Jetzt bin ich noch nicht weit gekommen. Ich nehme den nächsten Punkt, die fehlenden Strategien, jetzt einfach auf. Was meine ich damit? Strategien allgemein jetzt Unternehmensstrategie, wie wollen wir uns ausrichten? Wollen wir überhaupt aufbauen? Wollen wir skalieren oder wollen wir das nicht? Wollen wir eine bestimmte Größe bleiben? Also viele Kanzleien haben davon nicht mal eine Idee oder nie ein klares Ziel definiert oder irgendwie gar nichts. Es ist immer so go with the flow, aber es ist irgendwie keine Strategie dahinter. Und das kann man halt vom großen Big Picture quasi sagen, aber auch bis hin zu den kleinsten Maßnahmen, die jetzt beispielsweise im Marketing getroffen werden. Also so, es gibt Kanzleien, die fangen irgendwie alles an gefühlt und machen das dann so ein halbes Jahr und dann hören sie einfach auf damit, weil es nicht funktioniert hat. Aber weil man sich auch nie so richtig für eine Sache entschieden hat, wo man wirklich sagt, okay, das ziehen wir jetzt mal durch und wir bewerten es nach diesem Zeitraum anhand dieser Zahlen oder Kennzahlen, wie auch immer, sondern irgendwie so, ja, wir haben gesehen, die machen das, also machen wir das jetzt auch und die machen das und ja, und Pricing, da hat mir jetzt ein Kollege erzählt, die rechnen das jetzt immer so ab, naja, machen wir das ab jetzt auch, aber es ist nie irgendeine richtige Überlegung oder Strategie dahinter, die dann zum eigenen System eigentlich passt. Also gerade das Thema Pricing ist auch ein gutes Beispiel. Weil ja, wir haben ein großes Thema damit und ich sehe, ihr wisst es, mit dem Stundensatzmodell, also das reine Stundensatzmodell für immer und ewig so weiter funktioniert, das tut es ja jetzt schon nicht mehr, ja. Aber das wird es einfach nicht spielen und da muss man sich einfach was überlegen. Aber jetzt einfach fremde Systeme zu übernehmen, ganz witzig, ihr könnt euch an die Folge erinnern mit dem Clemens, von Trustberg, der ist ja, der hat ja die fertige Preisliste auf seiner Website oder auf ihrer Website von der Kanzlei und hey, es ist mir jetzt nicht einmal passiert, dass mich Partnerinnen und Partner auf das angesprochen haben und gesagt haben, hey, du, ja, wir können ja uns an der Preisliste orientieren und das dann halt einfach auch mal so mit den Mandanten kommunizieren. Nicht so, erstens einmal, Leute, es ist eine Kanzlei in Deutschland. Da sind die Preise auch mal ein bisschen anders. Ja, also das ist schon mal eine wichtige Sache. Zweitens, ihr könnt nicht einfach ein fixfertiges Preismodell von wem anderen übernehmen, ohne die Überlegungen dahinter zu kennen und ohne die Auftragslage oder Mandantenstruktur oder was auch immer zu kennen. Ja, also das ist voll oft so, dass irgendeine Kanzlei irgendwas macht und dann glaubt man, dass das cool ist oder nicht und dann übernimmt man das einfach oder kopiert so halbherzig oder teilweise auch schlecht und dann erwartet man sich davon, okay, das ist jetzt eine super tolle, smarte Strategie und mit der fahren wir jetzt richtig gut. Also das ist schon, ja, das ist immer so ein Thema. Business Cases, ich sehe wenige Kanzleien, die sich mit dem Thema Business Case auseinandersetzen. Ja, natürlich, Business Case jetzt overall heißt, ja, wir sind jetzt eine Boutique-Kanzlei in Immobilienrecht oder wo auch immer und das ist halt unser Aushängeschild und dann machen wir das und das und das. Ja, aber das ist eine Strategie, das ist eine Positionierungsstrategie, aber das ist kein Business Case. Ein Business Case ist exakt, okay, welches Produkt schaffe ich? Ich schaffe ein eigenes Leistungspaket oder irgendein Produkt und überlege mir, wie ich das gestalten kann, damit es den maximalen Output und den maximalen Vorteil für meine Zielgruppe hat. Das ist ein Business Case und den ich quasi einfach copy-pasten kann und mit dem ich immer wieder mit derselben Leistung quasi immer wieder Geld verdienen kann. Und da muss man sich halt auch öfter mal zusammensetzen und überlegen, okay, was könnte so ein Business Case sein? Und gerade Business Cases spielen auch so eine große Rolle in Sachen Cross-Selling. Und da muss man sich dann halt auch mit den Teams zusammensetzen und sagen, okay, was wäre denn ein Business Case? Wie kann man denn etwas aufbauen, was es vielleicht so nicht gibt oder beziehungsweise vielleicht gibt es das aber wie schaffen wir es im Vergleich zu anderen Kanzleien, das halt wirklich zu verkaufen? Das gehört für mich beispielsweise auch zum Thema Strategie und ja, wird meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht. Aber ja, overall, so jetzt muss ich kurz schauen, wie lange rede ich hier eigentlich schon? Das ist ja furchtbar. 39 Minuten und das, obwohl ich allein bin, das Service, ich jamme immer herum, dass ich so nichts einfällt und dann sitze ich und rede. Okay, wir müssen das Ganze abkürzen. Und jetzt ist der Punkt da, wo ich schon wieder schlechtes Gewissen habe und mir denke so, boah, was habe ich gerade 40 Minuten lang daher geredet? Das wird ja niemanden interessieren. Naja, egal. It's done. Eigentlich, was ich eigentlich in dieser Folge sagen wollte, zu dem kommen wir jetzt. Ich frage Kanzlei, also wenn wir Business Development für Kanzlei machen und einfach mal so ein Erstgespräch ansteht und eine Kanzlei sagt, hey, wir wollen uns irgendwie entwickeln, keine Ahnung wie, und wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir überhaupt drehen können, damit irgendwie alles besser wird und was weiß ich was. Dann frage ich eigentlich immer eine Frage und die macht so einen richtigen Mind-Switch. Und das ist die Frage, wer ist euer wichtigster Kunde? Und wenn ich diese Frage stelle, dann kriege ich meistens irgendwelche Mandanten zugeschossen, so, ja, der und ja, also wir vertreten das so und so ein Unternehmen und die machen das und das und mit denen machen wir schon so und so viel Umsatz und so. Und dann sage ich, falsch, das ist nicht euer wichtigster Kunde, das ist ein wichtiger Mandant oder ja, ein super Mandant, wie auch immer, aber nicht der wichtigste Kunde, weil der wichtigste Kunde ist der oder die Nachfolgerin, Nachfolger in Mehrzahl, wie auch immer, eure Kanzlei. Warum sage ich das? Weil ich will, dass Partnerinnen und Partner verstehen, dass die Kanzlei einen Kanzleiwert braucht, also einen Unternehmenswert. Und man hört es jetzt überall, die Leute gehen in Pension. Ich glaube, es kommt gerade schon eine größere Pensionswelle demnächst mal auf uns zu. Das heißt, die großen Rainmaker einer Generation verabschieden sich schön langsam oder bald einfach in die Pension, und das ja bringt sehr viele Herausforderungen für viele, viele Kanzleien. Und da haben wir ja genau das Problem. Also diese Kanzleien haben nie Systeme und Strukturen und Strategien aufgebaut, die der Kanzlei oder auch einen Marktwert, also auch so nicht Marktwert, sondern eher eine Marke aufgebaut, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie Pi mal Daumen wert. Und wenn ich weg bin, können sie diesen Wert übernehmen, kaufen, wie auch immer, ablösen oder whatever, ja. Und meistens ist das ja nur, okay, wir machen so viel Umsatz und wenn dann der Rainmaker in Pension geht, dann bricht sowieso ein großer Teil vom Umsatz weg und dann will der Rainmaker, wenn wir jetzt kleinere Strukturen haben, halt einfach sehr, sehr, sehr viel Kohle für das Ganze, was dann noch über ist. Aber tatsächlich ist es das nicht mehr wert, weil du hast einfach auch keine Garantie, dass die ganzen Mandantinnen und Mandanten halt einfach bleiben, die bei dem älteren Herrn Rainmaker oder Frau Rainmakerin eben immer die Mandanten waren. Und das vergessen halt die meisten. Und deswegen haben wir jetzt auch dieses Problem und auch sehr viele Diskussionen von Nachfolgerinnen und Nachfolgern, die halt so sagen, ja, cool, dass du das und das Geld haben willst, aber ich habe eigentlich keinen Bock drauf, dir das zu zahlen, weil ich ja nicht einmal sicher bin, dass uns dieser Umsatz irgendwie bleibt. Die Mandantenstruktur ist auch älter, also auch die gehen in Pension und personaltechnisch sind wir ein Programm in der Kanzlei gefahren, das ein Sklavenhandel gleich kommt, ja. Dementsprechend sind wir nicht so beliebt am Arbeitsmarkt, deswegen tun wir uns sehr, sehr schwer mit neuen Leuten. Und ja, dann hat man dann eine Kanzlei, die eigentlich einen sehr hohen Umsatz macht, aber eigentlich, wenn man ein bisschen ins Hirn anschaltet, dann denkt man sich so, aber wie geht's da weiter? Und deswegen ist es mein Appell, einfach ab jetzt immer daran zu denken, der wichtigste, der allerwichtigste Kunde für eine Kanzlei ist nicht irgendein super wichtiger Mandant, sondern der oder diejenige oder diejenigen, die die Kanzlei einmal übernehmen wollen. Und vielleicht kennt man die natürlich jetzt noch nicht persönlich, aber man soll sich das einfach wenigstens bildlich vorstellen. Man soll sich einfach vorstellen, ich möchte ein Unternehmen schaffen, ein Unternehmen, um das geht ja, eine Struktur schaffen, die einen Wert hat und die ich dann auch verkaufen kann, die auch ohne mich funktioniert, diese Struktur. Und das ist ja der Unterschied im Endeffekt auch zwischen selbstständig sein und Unternehmer sein. Und dieser Grad ist nicht, also das ist nicht leicht zu überschreiten, aber das ist halt im Endeffekt wichtig. Und das vergessen sehr, 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 sehr viele. Und damit strugglen auch wahnsinnig viele. Und ich meine, hallo, ich brauche nicht reden, ja, ich rede auf gescheit daher, ja. Aber ich meine, natürlich, ich sehe das ja auch bei meinem Unternehmen zum Beispiel. Ich will ja nicht immer nur die anderen bashen und den Finger zeigen, aber ich kann es euch an meinem Beispiel natürlich auch nennen. Ich habe eine sehr, sehr starke Personal Brand, die mir natürlich einen wahnsinnigen Mehrwert bringt und die, also die super ist und für die ich wahnsinnig dankbar bin, aber andererseits natürlich hat das auch die Schattenseiten, dass es eben meine Personal Brand ist und die Leute auch immer zu mir kommen. Und ja, das sind halt so Problemchen, mit denen man sich auch auseinandersetzen sollte und die man auch ernst nehmen sollte. Und ja, im Endeffekt, ich lasse das jetzt einfach so stehen. Eine Frage noch zum Schluss, die ich in dem Rahmen vielleicht beantworte, weil es noch ein bisschen mehr Sinn ergibt, weil ich werde dann oft gefragt, ja okay, Sarah, du redest so viel im Podcast und das kann man machen und dort und da und bla. Aber wie findet man das überhaupt raus, was man in der Kanzlei machen soll? Und im Endeffekt machen wir einfach immer solche kompletten Potenzialanalysen gemeinsam mit meiner Partnerin, mit der Claudia. Schauen wir uns einfach alle Bereiche von der Kanzlei an und haben wir schon ein bewährtes System, um eben wirklich genau die richtigen Fragen zu stellen oder die richtigen Daten zu kontrollieren. Und dann können wir einfach herausfinden, okay, in welchem Bereich muss man halt wirklich was machen, in welchem Bereich ist es jetzt, also da muss man wirklich handeln, wo ist die Kanzlei grundsätzlich jetzt so gut aufgestellt, wo muss man jetzt nicht unmittelbar irgendwas machen. Also das ist eher so ein, also wir nennen es einfach Potenzial, Kanzleipotenzialanalyse und wir schauen uns da einfach wirklich von A bis Z alles an und hören uns das von den Partnerinnen und Partnern eben auch einmal an, was so generell überhaupt das Grundgefühl ist, wo es halt irgendwie hakt oder was man sich wünschen würde. Und im Endeffekt macht man daraus dann auch wirklich ein Fahrplan und ein komplettes Optimierungsprogramm. Also im Endeffekt ist es ja auch nichts, wo man einfach dann eine Strategie schreibt und dann das hingibt, sondern man muss ja auch dafür sorgen, dass das alles umgesetzt wird. Und das wiederum bringt mich jetzt doch noch zu einem Punkt, das muss ich auch noch dazu sagen, wenn man Prozesse einführt, egal, ob das jetzt wurscht, wir führen KI ein, irgendein KI-Tool oder whatever, passiert ja jetzt die ganze Zeit in den Kanzleien. Es braucht auch ein Change-Management dazu. Es ist so wichtig, dass ich nicht nur Prozesse einführe und dann so gesagt, das haben wir jetzt, sondern ich muss mich auch darum kümmern, dass die Leute es akzeptieren, dass wir diese Prozesse haben. Das darf man echt nicht vergessen. Weil ja, Prozesse einführen ist wichtig, muss man machen, aber wenn die ganzen Leute alle streiken und keinen Bock drauf haben oder diese Prozesse einfach ignorieren, dann ist auch richtig blöd. Und das passiert leider auch sehr oft, das sieht man. Deswegen ernst nehmen, man muss auch Change Management betreiben. Ich weiß, es sind lauter so Unwörter und so, Change Management, ich weiß, ich kann es eh selber auch nicht hören, es hasst halt so, mir fällt nichts Besseres ein. Ja, das ist wichtig und mit dem lasse ich es jetzt einfach bleiben, weil jetzt habe ich tatsächlich 49 Minuten alleine geredet. Das ist ja nicht normal. Ja, macht das für 20 Minuten dauern, aber ja. Also wer jetzt noch immer dabei ist, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest irgendwas aus dieser Folge mitnehmen. Wenn es dich interessieren würde, welche Bereiche in deiner Kanzlei vielleicht optimiert werden können, dann schreib uns gerne, schreib mir, schreib mein Team, wisst ihr eh, wo ich zu finden bin. Dann können wir uns das auch gerne anschauen und sonst gerne alle Fragen und Anregungen und Wünsche auch auf LinkedIn mir einfach schreiben. Ich freue mich echt immer sehr, wenn da Feedback von euch kommt. Und ja, das war's. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht oder viel Spaß beim Kochen, Laufen, Essen, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal, deine Sarah.